Deutschlandfunk Nova. Update.
Nous n'avons enregistré aucun progrès décisif sur les sujets principaux.
In den entscheidenden Fragen sind wir uns immer noch nicht einig. Michel Barnier, EU-Chefverhandler für den Brexit, ist sauer. Er sagt, das, was die Briten anbieten in den Verhandlungen, ist zu unkonkret, nicht klar genug. Die EU ist zu unflexibel, sagen die Briten auf der anderen Seite. Die Brexit-Verhandlungen sind alles andere als im Zeitplan und die Stimmung dementsprechend schlecht. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Die dritte Brexit-Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien ist rum und die beiden Verhandlungspartner sind noch weit voneinander entfernt, sagt EU-Chefverhandler Barnier.
Au rythme actuel.
Wir sind weit davon entfernt, ausreichend Fortschritt zu sehen. Derzeit kann ich dem Europäischen Rat nicht empfehlen, dass es Verhandlungen über die zukünftige Beziehung zwischen Großbritannien und der EU beginnt.
Auf die wichtigsten Fragen gibt es noch keine Antworten. Was bezahlen die Briten bei der großen Schlussrechnung, wenn sie austreten? Welche Rechte haben die rund 3 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben? Und was passiert mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland, die ja mit dem Brexit zur EU-Außengrenze wird? Es gibt zwar kleine Annäherungen, aber die grundsätzlichen Dinge sind ungeklärt, kritisiert Michel Barnier und macht Großbritannien dafür verantwortlich. Brexit-Minister David Davis, der für die Briten verhandelt, schiebt den schwarzen Peter zurück.
The UK's approach is substantially more flexible and pragmatic than that of the EU.
Unser Ansatz ist viel flexibler und pragmatischer als der EU, sagt Davis. Eigentlich soll Großbritannien die EU im März 2019 verlassen. Jetzt im Oktober wollten beide Seiten so weit sein, dass sie auch über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen sprechen können, über das Freihandelsabkommen, das die Briten wollen, weil sie aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion raus wollen. Der offizielle Fahrplan wird so nicht mehr hinhauen, meint auch der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments Guy Verhofstadt.
The more and more time we lose in the coming months, the more and more it's clear that the transition period can only be the prolongation of the existing status quo.
Je mehr Zeit wir in den kommenden Monaten verlieren, desto notwendiger wird eine Übergangsphase, sagt Verhofstadt. Also eine Phase, in der zwischen der EU und Großbritannien alles erstmal so bleibt, wie es ist. 3 Jahre könnte diese Phase dauern, meint Verhofstadt. Die britische Wirtschaft spürt den Brexit schon jetzt. Ihr geht es deutlich schlechter als vorher, weil die Unternehmen verunsichert sind. Das hat auch Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, sagt Martin Wansleben, Geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags im ZDF. Deshalb hat er eine ganz klare Forderung.
Wir verlangen als Wirtschaft, macht hinne, so schnell wie möglich, denn nichts ist schwieriger als die Unsicherheit. Für uns als Wirtschaft ist das verheerend. Und was interessant ist, wir haben als Deutscher Industrie- und Handelskammertag mit unseren englischen Kollegen eine Presseerklärung rausgegeben, gleichlautend, weil auch die britischen Unternehmen merken, ihnen geht es langsam richtig an die Substanz.
Macht hinne fordert also die Wirtschaft. Danach sieht es in der Politik allerdings im Moment nicht aus.
Was sonst noch wichtig war.
Okay, Lord, this is enough. We've had enough. Thank you.
Danke Gott, es reicht. Es hat genug geregnet, sagt diese Einwohnerin von Houston im US-Bundesstaat Texas. Sie musste wegen Wirbelsturm Harvey ihr Haus verlassen und lebt jetzt in einer Notunterkunft, wie tausende andere im Süden von Texas. Die Behörden gehen inzwischen von mindestens 35 Toten aus. In Städten wie Beaumont und Arthur steigen die Pegel weiter an. In der Millionenstadt Houston geht das Wasser mittlerweile leicht zurück, aber die Lage ist immer noch angespannt. Beobachter schätzen, dass ein Drittel der Stadt unter Wasser steht. In einer überfluteten Chemiefabrik hat es 2 Explosionen gegeben.
Fox News Alert, 2 Explosions rocking a chemical plant. And you're looking at a glow from those explosions.
Anwohner aus der Gegend drumherum waren schon vorher vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Ob die Rauchwolke gefährlich ist, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Katastrophenschutzbehörde sagt ja. Die Polizei meint, es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Rauch sei nicht giftig. Der Wirbelsturm Harvey hat inzwischen den US-Bundesstaat Louisiana erreicht und auch Mississippi, Tennessee und Kentucky bereiten sich auf mögliche Überschwemmungen vor. Harvey hat sich aber abgeschwächt und wird jetzt noch als tropisches Tiefdruckgebiet eingestuft. Die Zahl der Opfer von Streubomben weltweit hat sich 2016 fast verdoppelt. Laut dem Abrüstungsbündnis Koalition gegen Streumunition gab es letztes Jahr 971 Opfer. 2015 waren es noch 416 gewesen. Dass die Zahlen so gestiegen sind, liegt laut dem Bericht vor allem am Krieg in Syrien, wo die Regierungstruppen in großem Umfang Streumunition einsetzen. Die Opfer seien fast ausschließlich Zivilisten. Streumunition wird in Containern, zum Beispiel aus Flugzeugen, abgeworfen. Die Behälter öffnen sich dann und verteilen hunderte kleiner Bomben über ein Gebiet, das mehrere Fußballfelder groß ist. Viele Bomben gehen nicht sofort hoch, sondern bleiben jahrzehntelang eine Gefahr. Seit 2010 wird Streumunition durch eine internationale Konvention geächtet, die auch Deutschland unterschrieben hat. Länder wie etwa die USA, Russland oder Syrien lehnen das Abkommen aber ab. In Frankreich ging es heute um eines der wichtigsten Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung hat ihre Arbeitsmarktreform vorgestellt. Damit will Macron die hohe Arbeitslosigkeit bekämpfen. Er will, dass Arbeitgeber flexibler reagieren können. Unsere Korrespondentin Kerstin Gallmeier mit den Einzelheiten.
Zum Beispiel sollen betriebsbedingte Kündigungen erleichtert werden. Abfindungen für Mitarbeiter, die unrechtmäßig entlassen wurden, sollen gedeckelt werden. Und Firmen sollen künftig stärker mit den eigenen Mitarbeitern verhandeln dürfen, zum Beispiel über Arbeitszeiten. Die Hoffnung ist, dass Unternehmen den Anreiz bekommen, mehr Leute einzustellen.
Die Gewerkschaften kritisieren die Reform. Sie sagen, der Arbeitsvertrag in seiner bisherigen Form ist damit Geschichte. Einige Gewerkschaften haben für Mitte September zu Streiks und Demonstrationen aufgerufen. Wie sind die Bedingungen für Azubis? Dazu hat der Deutsche Gewerkschaftsbund 1200 Azubis für seinen Ausbildungsreport 2017 gefragt. Die Ergebnisse? Grundsätzlich sind 3/4 der Befragten zufrieden. Je größer der Betrieb, desto größer die Zufriedenheit, sagt Manuela Conte vom DGB.
Weil gerade in großen Betrieben auch die Ressourcen zur Verfügung stehen, Ausbilder zur Verfügung stehen und gerade in kleinen Betrieben ganz oft vor der Herausforderung gestanden wird, mit wenig Personal flexibel auf Angebot und Nachfrage reagieren zu müssen. Und da haben wir sehr oft dann auch eher schlechte Arbeitsbedingungen.
Laut der Studie macht jeder dritte Azubi regelmäßig Überstunden, manche ohne Vergütung. Mechatroniker, Industriekaufleute und Industriemechaniker bewerten ihre Ausbildung überdurchschnittlich gut. Eher schlecht schneiden dagegen Friseure, der Hotel- und Gaststättenbereich und die Lebensmittelbranche ab.
Was noch wichtig wird.
In der Region Aachen, an der Grenze zu Belgien, werden ab morgen Jodtabletten verteilt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall eines Atomunfalls. Hintergrund ist, dass Kernkraftwerke in Belgien immer wieder Pannen hatten. Das Kraftwerk Thion steht etwa 60 Kilometer vom Aachener Stadtgebiet entfernt. Die Jodtabletten können Menschen beantragen, die höchstens 45 Jahre alt sind. Die Tabletten sollen vor Schilddrüsenkrebs schützen. Bei Älteren wäre das Risiko von Nebenwirkungen nach Einschätzung der Strahlenschutzbehörde höher als das Krebsrisiko. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt morgen Abend in der WM-Qualifikation gegen Tschechien. Bundestrainer Jogi Löw sieht Tschechien als stärksten Gegner in der Gruppe. Und er sagt, jeder seiner Spieler muss sich ranhalten, auch die Stammspieler.
Ein Freiticket hat eigentlich niemand, ne? Ein Freiticket. Also jeder, glaube ich, tut gut daran, wenn er irgendwie in diesem Jahr gute Leistungen bringt. Das erwarte ich von unseren Spielern.
Im Moment führt Deutschland mit 6 Spielen die Gruppe C an. Anpfiff der Partie gegen Tschechien ist morgen Abend um 21:45. RTL überträgt.
Und sonst in der Welt?
In Südasien ist seit 4 Monaten Monsunzeit. Die UNO spricht von den schlimmsten Fluten seit 10 Jahren. In der Region sind davon mehr als 14 Millionen Menschen betroffen. Durch Überschwemmungen sind dieses Jahr in Indien, Nepal und Bangladesch mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen. Auch in Pakistan sind Dutzende Menschen gestorben, die meisten durch Stromschläge nach den heftigen Regenfällen. Heute kamen in der indischen Millionenmetropole Mumbai mehr als 1 Dutzend Tote hinzu, nachdem dort ein Wohnhaus einstürzte. Die Behörden fürchten, dass noch viele Menschen in den Trümmern eingeschlossen sind. Warum das Haus eingestürzt ist, ist noch nicht klar. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass die heftigen Regenfälle der vergangenen Wochen das Gebäude angegriffen haben. In Südkorea wird schon länger über eine Robotersteuer diskutiert. In Wirklichkeit steckt dahinter aber gar keine Steuer, sondern dass die Regierung künftig den Robotereinsatz in Fabriken nicht mehr fördern will. Einfacher Grund: Roboter zahlen keine Steuern, Fabrikarbeiter schon. Jetzt kommt die südkoreanische Regierung der Industrie aber doch nochmal entgegen. Statt einem Ende der Subventionen sollen die in den nächsten 2 Jahren nur weniger werden. In Südkorea stehen weltweit die meisten Fertigungsroboter in Fabriken. Die Idee einer Robotersteuer kommt ursprünglich von Microsoft-Gründer Bill Gates. Der hatte kritisiert, dass Maschinenarbeit zunimmt, die aber der Gesellschaft keine Steuereinnahmen bringt. In den USA will ein ehemaliger Mönch den Kosmetikkonzern L'Oréal verklagen. Dennis Wojciechowski wirft dem Unternehmen vor, sein Rezept für eine Antifaltencreme geklaut zu haben. Das hatte er extra von Forschern der Uni Massachusetts entwickeln lassen. Unter deren Lizenz vertreibt Wojciechowski die Creme über seine Wohltätigkeitsorganisation Camel Laboratories online für $65 pro Tube. Mit dem Erlös unterstützt er nach eigenen Angaben karitative Arbeit mit Schulkindern, Häftlingen und Drogenabhängigen.
Wojciechowski sagt, dass das Geschäft deutlich schlechter läuft, seitdem L'Oréal das Parallelprodukt verkauft, das nachweislich aus denselben Substanzen besteht. L'Oréal hält die Vorwürfe trotzdem für unbegründet und hat das Gericht aufgefordert, die Klage abzuweisen.
Wissensnachrichten.
Die Sommerferien sind für die meisten vorbei. Ab jetzt klingelt früh morgens wieder der Wecker und pünktlich ist deshalb auch wieder die Diskussion losgegangen, sollte die Schule morgens nicht ein bisschen später anfangen. Verhinderte Langschläfer kriegen jetzt Unterstützung und zwar von Wirtschaftswissenschaftlern aus Großbritannien. Anna Behrling aus unserer Nachrichtenredaktion. Warum sind die Forscher dafür, dass Schüler länger schlafen?
Weil sie sagen, das ist bares Geld wert. Die Forscher arbeiten für einen Think Tank, der hauptsächlich von der US-Regierung finanziert wird. Und sie haben für die USA ausgerechnet, was passieren würde, wenn die Schulen im ganzen Land frühestens um 8:30 losgehen würden. Sie schätzen, in den ersten 2 Jahren würde die Änderung umgerechnet gut 7 Milliarden Euro einbringen. Damit hätte man dann die Kosten für die Umstellung schon wieder raus. Also das, was es beispielsweise kosten würde, das Schulbussystem umzustellen. Nach 10 Jahren schätzen die Forscher das Plus auf knapp 70 Milliarden Euro. Nach 15 Jahren auf 177 Milliarden.
Das ist eine Menge Geld. Wo genau soll das denn herkommen?
Ja, die Wissenschaftler gehen zum einen davon aus, dass ausgeschlafene Schüler weniger Verkehrsunfälle haben, dass da ökonomisch betrachtet also weniger Kosten anfallen würden. Zum anderen sagen die Forscher, wer ausgeschlafen ist, der kann sich besser konzentrieren, hat mehr Erfolg in der Schule, schafft einen besseren Abschluss und daran schließt sich dann auch eine bessere Ausbildung an und im Berufsleben ein besseres Einkommen. Und das wiederum kommt dann auch der Wirtschaft insgesamt zugute.
Okay, aber wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, dann müssen die Schüler halt abends früher ins Bett.
Das können die versuchen, aber gerade Jugendliche können manchmal gar nichts dafür, dass sie unausgeschlafen sind. In der Pubertät verschiebt sich nämlich der Schlaf-Wach-Rhythmus deutlich nach hinten. Das heißt, selbst wenn Jugendliche ganz brav, ganz früh ins Bett gehen, dann kann es trotzdem sehr gut sein, dass sie einfach nicht einschlafen können und am nächsten Morgen total unausgeschlafen sind. Wollte man also wirklich was ändern, müsste man wohl tatsächlich den Unterrichtsbeginn verschieben.
Vom frühen Aufstehen kommen wir jetzt zu einem anderen Lieblingsthema für viele, die Hausarbeit. Manche haben es vielleicht schon geahnt, Putzen schadet der Gesundheit.
Und zwar vor allem, wenn man es beruflich macht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Freien Uni Brüssel. Die Forscher haben Bevölkerungsdaten aus 20 Jahren ausgewertet und dabei kam raus, Reinigungskräfte haben im Vergleich zu Angestellten oder Führungskräften ein höheres Risiko, vorzeitig zu sterben, vor allem an Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen.
Und woran liegt das?
Wie dieser Effekt genau zustande kommt, können die Forscher nicht sagen. Sie vermuten aber, dass es an der Kombination verschiedener Chemikalien und am Einfluss von Staub und Schimmel liegt.
Also sollte man wahrscheinlich am besten Handschuhe oder Mundschutz tragen. Wie die Arbeit, die man macht, bezahlt wird, das hängt ja auch davon ab, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Aber nicht nur das, auch die sexuelle Orientierung hat einen Einfluss.
Ja, vor allem bei den Männern. Der Stundenlohn schwuler Männer liegt im Schnitt 2,64 Euro unter dem heterosexueller Männer, obwohl homosexuelle Männer insgesamt besser ausgebildet sind.
Und was sorgt dann für diesen Unterschied?
Das können die Autoren der Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gar nicht genau sagen. Sie schreiben, es könnte sein, dass homosexuelle Männer mehr unbezahlte Überstunden machen, aber das ist eben nur eine Vermutung. Und das zeigt auch schon ein ganz grundsätzliches Problem. Die Wissenschaftler schreiben nämlich auch selbst, dass die Datenlage zu lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen in Deutschland bisher noch echt schlecht ist und dass sich das dringend ändern sollte.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch das Netz diskutiert über den Pay Gap bei Homosexuellen. Viele Kommentare sind respektlos bis sexistisch. Philipp Baum fragt deshalb bei Facebook, woher kommt eigentlich der Beißreflex vieler offensichtlich heterosexueller Männer, wenn es um Studien geht, die die Diskriminierung anderer offenlegen oder nahelegen? Schlechtes Gewissen, Borniertheit, Dummheit, alles zusammen? Viele spekulieren über die Ursachen des Sexual Pay Gap. Johannes Kuhn ist überzeugt, es gibt natürlich keinen Arbeitgeber, der einem Schwulen, weil er schwul ist, oder einer Frau, weil sie eine Frau ist, weniger bezahlt. Der Unterschied ergibt sich aus unterschiedlichen Lebensläufen und Entwürfen. Dominik Primus vermutet, liegt das nicht vor allem an den Präferenzen in der Berufswahl? Dilek Corrales nennt die Studie fragwürdig. Woher wissen die Arbeitgeber die sexuelle Orientierung? Das Einzige, was man sich vorstellen kann, liegt wohl daran, dass Homosexuelle nicht so machohaft und machtbesessen mehr Geld fordern bei Gehaltsverhandlungen, sondern ihre eher bescheidene weibliche Art die Gehaltsrunde versaut. Kennt man als Frau schon, dass man sich eher mit weniger zufrieden gibt und keine super Diskussion um Kohle entfacht bei Jahresgesprächen? Leider. Piet Hansen meint dagegen, ich merke das ziemlich genau in den Jobs und im Austausch mit Freunden. Dort, wo Kinder sind oder sein könnten, greifen Chefs tiefer in die Tasche. Bei den Schwulen heißt es, die brauchen die Kohle sowieso nur zum Feiern, dann lieber kurz halten.
Wetter.
Morgen ist meteorologischer Herbstanfang und das merkt man auch. Am Abend halten sich vor allem in der Südosthälfte Deutschlands Regen und Gewitter. Im Nordwesten bleibt es weitgehend trocken, teilweise bildet sich Nebel. Dazu gehen die Temperaturen in der Nacht runter auf 14 bis 7 Grad. Morgen regnet es im Südosten weiter. Im Nordwesten, Westen und in der Mitte gibt es höchstens mal kurze Gewitter. Ansonsten ist es heiter bis wolkig. Dazu dann nur noch herbstliche 15 bis maximal 21 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.